Ja, ich bin noch ganz inspiriert von meiner Vorrednerin, denn genau da setze ich an und genau da möchte ich gerne weitersprechen. Das ist doch eigenartig, dass wir das eine wollen, dass wir das Gute wollen, dass wir uns mit allen Kräften dafür einsetzen, dass etwas gut gelingt und dass wir gleichzeitig dann das Gegenteil von dem tun, was wir eigentlich machen wollten. Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach, sagt der Volksmund. Und so ist das wohl und scheint eine typische Menschenerfahrung zu sein, das eine wollen, das andere tun. Seit 25 Jahren bin ich Pfarrerin in der Nachbargemeinde in Seligenstadt und Mainhausen. Und seit 25 Jahren nehme ich mir vor, eines Tages gehst du mal sonntags in den Gottesdienst nach Obertshausen. Ganz aufregend soll es da zugehen, ganz viele Menschen kommen da in den Gottesdienst. Es ist anders als in Seligenstadt, viel, viel besser, höre ich es munkeln. Und denke seit 25 Jahren, eines Tages machst du das. So, 25 Jahre sind ins Land gegangen und ich war noch kein einziges Mal hier im Gottesdienst. Und nun werden Sie fragen, woran lag's denn? Und ich kann Ihnen keine Antwort geben. Ich weiß nicht, woran es lag. Es gab immer gute Gründe, es nicht zu tun. Manchmal war das Wetter zu gut. Manchmal war ich zu müde. Manchmal hatte ich einfach keine Lust. Und manchmal war ich mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Und so gingen die Jahre ins Land und die Distanz, wie ich fand, zwischen Seligenstadt und Obertshausen wurde eher größer als kleiner. Bis letztes Jahr bei einer Konferenz, bei einem Konvent, plötzlich das Gerücht aufkam, der Kirchenvorstand in Obertshausen würde es Pfarrerinnen verweigern, auf die Kanzel zu steigen. Da war ich empört. War ich doch immer wieder brav nach Obertshausen gekommen, um eine Vertretung zu übernehmen für eine Beerdigung. Ja, für Beerdigungen sind wir gut, sagten wir Pfarrerinnen, aber die Obertshäuser wollen uns nicht in ihrem feierlichen Sonntagsgottesdienst. Und ich weiß noch, bei dieser Konferenz brüllte ich den armen Kollegen an und sagte, ich komme nie wieder nach Obertshausen, um eine Beerdigung zu machen. Das war ziemlich dumm, das zu sagen, denn ich hatte gerade vorher eine Vertretung für ihn übernommen und als ich nach Hause kam, war auf meinem Anrufbeantworter eine Beerdigung aus Obertshausen. Und die habe ich dann natürlich gemacht, ist ja klar. Und wurde auf diesem Weg darauf hingewiesen, es wäre gut, du würdest mal überdenken, was du so denkst und was du so tust und würdest mal deine Perspektive verändern und würdest mal eine Jalousie nach oben ziehen und würdest mal eine neue Tür aufmachen. Und so haben wir miteinander sehr emotional am Anfang und in großer Aufregung dann doch einen Weg gefunden und nun stehe ich hier. Ich stehe hier auf der Kanzel, ich bin deutlich erkennbar eine Pfarrerin. Sie haben mich noch nicht ausgebuht. Es muss ein Zeichen dafür sein, dass Pfarrerinnen durchaus auch hier auf die Kanzel steigen dürfen und etwas machen dürfen. Und umso mehr frage ich mich, wieso ist es mir 25 Jahre nicht gelungen, hierher zu kommen? Was ist da passiert? Warum muss es erst ein wenig Aufregung geben? Warum muss erst etwas in mir oder um mich herum in Aufregung geraten, damit ich das tun kann, was ich eigentlich ja so gerne tun will? Um so eine Situation geht es heute auch in unserer Geschichte, die im Mittelpunkt dieses Gottesdienstes stehen soll oder im Mittelpunkt dieser Predigt. Dass man eigentlich was unbedingt gerne tun will, und genau weiß, wie es gehen könnte, eine gute Ahnung hat, was dazugehört und merkwürdigerweise dann doch immer wieder das andere tut und offensichtlich das Falsche. Diese Geschichte steht im Johannesevangelium, im 8. Kapitel. Ja, so ungefähr. Am nächsten Morgen kehrte Jesus sehr früh zum Tempel zurück. Alle Leute dort versammelten sich um ihn. Er setzte sich und sprach zu ihnen über den Willen Gottes. Da führten die Gesetzeslehrer und Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu Jesus: Lehrer, diese Frau wurde ertappt, als sie gerade Ehebruch beging. Im Gesetz schreibt Mose uns vor, dass eine solche Frau gesteinigt werden muss. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie ihm eine Falle stellen, um ihn anklagen zu können. Aber Jesus blickte sich nur und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nicht aufhörten zu fragen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch noch nie eine Sünde begangen hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann bückte er sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, zog sich einer nach dem anderen zurück. Die Älteren gingen zuerst. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch dort stand. Er richtete sich wieder auf und fragte sie: Frau, wo sind Sie geblieben? Ist keiner mehr da, um dich zu verurteilen? Keiner, Herr, antwortete sie. Da sagte Jesus: Ich verurteile dich auch nicht. Du kannst gehen, aber tue diese Sünde nicht mehr. Das eine wollen und das andere tun. Da steht also Jesus und predigt, und es kommen Menschen auf ihn zu, die etwas von ihm wollen, die eine Auskunft von ihm wollen, eine Orientierung von ihm wollen. Offensichtlich erregt in einem gewissen Ausnahmezustand kommen da Männer auf ihn zu, im Schlepptau eine Frau, die gerade beim Ehebruch ertappt worden ist. Sie wollen von ihm eine Orientierung haben, könnte man zuerst tatsächlich meinen, aber Jesus weiß schon im Vorhinein, die wollen ihn in die Falle locken. Die wollen von ihm etwas hören, wo sie doch schon selbst ganz genau wissen, was sie hören wollen. Und eigentlich, wenn er es genau besieht, kann er es nur falsch machen. So ist das manchmal, dass wir in einer Situation sind und wissen, ganz egal, was wir jetzt tun, wir werden es irgendeinem nicht recht machen. Wir werden irgendwo an eine Grenze stoßen. Wir werden möglicherweise sogar jemanden verletzen, vielleicht sogar beschädigen. Aber es gibt gar keine Möglichkeit, wir wüssten nicht, was wir tun sollten, um aus dieser Situation herauszukommen. Diese Männer, die da auf ihn zukommen, die bringen eine Frau mit sich, die gegen das Gesetz verstoßen hat, die ehebrüchig geworden ist. Und da ist ganz klar, was zu tun ist. Im Buch Mose wird das genau beschrieben: Wer bei einem Ehebruch erwischt wird, der soll zu Tode gesteinigt werden. Im dritten Buch Mose steht das, Kapitel 20, Vers 10, wer es einmal nachlesen will. In der Luther-Übersetzung: Wenn jemand die Ehe bricht mit der Frau seines Nächsten, so sollen beide des Todes sterben, Ehebrecher und Ehebrecherin. Eine Klammer auf, als Pfarrerin, wo bitte ist hier der Ehebrecher, der gesteinigt werden soll? Klammer wieder zu. Die Frau hat Schuld auf sich geladen, ganz ohne Zweifel. Sie ist schuldig geworden. Sie hat etwas getan, was ihre Beziehung zu ihrem Mann und wahrscheinlich ihr gesamtes Beziehungsgeflecht zerstört hat. Ja, so ist das manchmal. Wir tun manchmal Dinge, die alles durcheinander bringen, die Menschen so wehtun, dass sie nicht mehr mit uns zusammen sein können, die Menschen so sehr verletzen und so sehr alles in Frage stellen, weil alles durcheinander gebracht wird und das, was man einmal für gut und wichtig gehalten hat, plötzlich scheinbar nichts mehr gelten soll. Wenn jemand seine Ehe bricht, dann wird das nicht deshalb nur unter Strafe gestellt, auch in alten Kulturen, weil man dann nicht so ganz genau weiß, was mit den Kindern ist, sondern weil da eine Verlässlichkeit zerstört wird, die man eigentlich will, wenn man jemanden heiratet. Wenn ich jemanden heirate, dann wünsche ich mir Verlässlichkeit und das bleibende Ja des Partners oder der Partnerin. Und der Seitensprung, der stellt alles in Frage. Und ich frage mich, wo ist dann dieser Mensch, wenn ich ihn brauche? Ist er dann bei mir, wenn ich ihn brauche, oder ist er beim anderen Partner? Es ist ein kluges Gesetz, das sagt, bitte achte darauf, dass du niemandem wehtust, wenn es nicht sein muss, weil viel zu viel kaputt geht, weil viel zu vieles in Frage gestellt wird. Achte darauf, dieses Gesetz ist wichtig und es macht keinen Sinn, bei einigen Gesetzen zu sagen, naja, es ist nicht so wichtig, ich mache es halt jetzt mal anders, sondern wer nah bei Gott sein will, der sollte sich schon sehr korrekt an alle Gesetze halten, die dort eine Rolle spielen. Nur liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, wenn das doch so einsichtig ist und so klar und verständlich, warum wird so häufig dagegen verstoßen, gegen dieses Gesetz? Warum ist das so oft der Fall, dass Ehe gebrochen wird, dass die Verlässlichkeit preisgegeben wird? Ich denke, Ehebruch ist eine fleischgewordene Sehnsucht. Nämlich die Sehnsucht danach, dass es da einen Menschen gibt, dem ich mich ganz vorbehaltlos anvertrauen kann, mit dem ich eins sein kann, mit dem ich verschmelzen kann. Eine tiefe Sehnsucht in mir, dass es da einen Menschen gibt, der Ja zu mir sagt, der mich aufregend findet, der mich toll findet. Und manchmal ist das ja in einer Ehe etwas verloren gegangen, dieses Gefühl. Diese Lust und diese Zärtlichkeit, dieses Gefühl, da ist ein Mensch, für den geht die Sonne auf, wenn ich um die Ecke herumkomme. Diese Sehnsucht, die kennen wir alle, liebe Gemeinde. Dass es da einen Menschen gibt, der uns dieses Glück schenken kann, das wir so sehr brauchen, der uns diese Verbindung schenken kann, die wir so sehr zu anderen Menschen brauchen. Zugleich wissen wir aber sehr genau, das geht nicht alles auf einmal. Ich kann nicht das Gefühl haben, ich bin aufregend und sensationell und gleichzeitig Geborgenheit und Verlässlichkeit haben. Ich kann nicht gleichzeitig frei und ungebunden sein und alles ausprobieren wollen und dürfen und gleichzeitig mich fest beheimatet fühlen wollen. All das passt nicht zueinander. Und da geht unsere Sehnsucht mit dem, was tatsächlich realistisch ist, immer wieder durcheinander. Und wir wissen nicht so recht, was im Moment wichtiger für uns ist. Wie soll ich Geborgenheit empfinden können? Wie soll ich Glück empfinden können, wenn ich zwischen Menschen zerrieben werde, wenn ich zwischen Menschen zerrissen bin, wenn ich einem Menschen größten Schaden zufüge, ja und im Grunde dem anderen ja eben auch. Wie soll das funktionieren? Jesus, der weiß um unsere menschlichen Sehnsüchte, der weiß um unsere Spannung und die Unerfüllbarkeit dieser Sehnsucht. Er weiß, dass Menschsein bedeutet, das eine zu wollen und doch wieder im anderen verhaftet zu sein und das dann zu tun. Und so schweigt er erst einmal und sagt gar nichts und gewinnt Zeit, indem er in den Sand malt und einfach einmal abwartet, was geschieht. Er lässt sich nicht vereinnahmen, weder für die eine Position der Rechtsgelehrten, die durchaus seine Rechte hat, noch für die andere, Position der ehebrüchigen Frau, von der wir im Übrigen nichts hören, nichts erfahren. Sie sagt nichts, sie ruft nichts, sie schreit nicht. Sie scheint schon völlig abgeschlossen zu haben mit ihrem Schicksal. Er weiß um den Wert, dass menschliche Beziehungen geschützt werden müssen. Er weiß gleichzeitig um die Sehnsucht, die in dieser Ehebrecherin zum Ausdruck kommt. Und er weiß, dass wir das alles immer wieder durcheinander werfen und immer wieder alles miteinander verwechseln. Die Sehnsucht nach der Fülle des Lebens und gleichzeitig die Erfüllung von dauerhafter Gemeinschaft. Die Selbstständigkeit, das Freisein und gleichzeitig das Verbundensein. Es gibt nur eine einzige Richtung, in der diese Sehnsucht, die wir mit uns tragen, erfüllt werden kann. Das ist die Sehnsucht zu Gott hin. Es gibt keinen Menschen, der alles für uns sein kann. Nur Gott kann alles für uns sein. Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir, Gott. Das schreibt Augustinus, übrigens ein sehr lebenslustiger und lebenshungriger junger Mann, der mit seiner Bekehrung den Weg findet, mit seiner eigenen Sehnsucht umzugehen. Ja, und nun findet diese geniale Geschichte, die übrigens nachträglich in das Johannesevangelium eingefügt worden ist, nun findet diese geniale Geschichte ein geniales Ende. Nämlich Jesus sagt einen einzigen Satz. In der Lutherübersetzung: Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Auch das ist in unseren Sprachschatz übergegangen. Wer ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Und alle verstehen diesen Satz, denn das ist es. Das ist die Jalousie, die hochgezogen wird, das ist die Tür, die geöffnet wird. Auf einmal sehe ich mich selbst und frage mich, lebe ich so, dass ich jetzt über diesen Menschen richten darf? Schaffe ich es, meine Sehnsüchte und das, was eigentlich von mir gewollt wird, miteinander in Verbindung zu bringen, in Harmonie, in Ausgeglichenheit? Die Männer in unserer Geschichte haben gelernt, dass die Brüche dieser Welt nicht weggesteinigt werden können, sondern dass die Brüche dieser Welt auszuhalten sind. Und dass nur einer urteilen darf, das ist der, der vollkommen rein ist. Und es gibt nur einen einzigen, der vollkommen rein ist, das ist Jesus. Alle anderen werden auf sich selbst zurückgeworfen. Und verstehen, alle wir, die wir diese Geschichte hören, alle wir, die wir in diesen Zusammenhängen leben, wir haben eine einzige Möglichkeit, mit dieser Situation umzugehen, nämlich zu vergeben, weil wir selbst unendlich vergebungsbedürftig sind. Vergeben klingt ganz einfach, bedeutet aber so viel. Vergeben bedeutet, ein Schuldbewusstsein zu haben, auf beiden Seiten. Der, der Schuld auf sich lädt, muss verstehen, dass er etwas macht, was nicht in Ordnung ist. Darf nicht sagen, na ja, es ging halt mal so, ich konnte jetzt auch nicht anders. Sondern sich klar machen, jawohl, ich habe gehandelt und ich habe damit Schuld auf mich geladen. Und gleichzeitig auch auf der anderen Seite muss es ein Gegenüber geben, das nicht sagt, na ja, gut, war ja mal ganz interessant, aber ist nicht so dramatisch, sondern ja, du hast etwas zerstört, was unendlich kostbar ist. Vergebung heißt nicht Schwamm drüber, sondern Vergebung heißt, ich sehe das, was da geschehen ist. Ich sehe die vielen Facetten, die dazu geführt haben. Ich begreife, dass da manches schiefgelaufen ist. Und ich begreife meinen eigenen Anteil in dieser Geschichte. Und weil ich will, dass dieser Bann gebrochen wird, weil ich will, dass das jetzt endlich aufhört mit diesem unendlich ständig sich weiterdrehen im dunklen Raum, deshalb sage ich, dir sei deine Schuld vergeben. Ich sage es deshalb, weil ich weiß, dass Jesus Christus mir meine Schuld vergeben hat, dass er mich so annimmt, wie ich bin, mit meinen Schatten und Sonnenseiten und sagt, ich nehme dich an, mit deinen Brüchen, mit deinen Schwächen, mit deinen Widersprüchlichkeiten, mit deinem Durcheinander im Kopf und im Herzen. Eines der schönsten Bilder in dieser Geschichte, liebe Gemeinde, ist, wenn Jesus da in den Sand hineinmalt. Und viele Leute haben drüber nachgedacht, was malt er da in den Sand? Malt er da, sicher kein Sudoku, malt er da einen Schuldspruch hin oder schreibt er einen Namen hin, macht er da irgendein geheimnisvolles Zeichen in den Sand? Es ist ganz egal, was er da malt. Alles, was dahin gemalt wird, der Wind wird es verwehen und die Schritte werden es übertreten, auslöschen. Jesus führt keine Schuldbücher. Er schreibt nicht dezidiert auf, wer wann was falsch gemacht hat, sondern er spricht Vergebung zu. Vergebung in dem Moment, wo ich erkenne, wo meine Anteile sind. Und nun spricht Jesus zu dieser Frau und fragt sie, wo sind die denn alle hingegangen? Und sie sagt, niemand hat mich steinigen wollen, alle sind weggegangen. Und nun kann er ihr Vergebung zusprechen und sagt zu ihr, geh deiner Wege, fang nochmal neu an. Dir ist das vergeben, was du getan hast, weil du begriffen hast, was du damit ausgerichtet hast. Nun geh und tu das hinfort nicht mehr. Es ist ein Freispruch, den die Frau mit ganzem Herzen annehmen kann. Und es ist auch ein Freispruch, den wir annehmen können. Ganz unabhängig davon, ob wir heute mehr zu den Pharisäern und Schriftgelehrten uns hinzugezogen fühlen oder eher zu dieser schuldbeladenen Frau. Durch diesen Freispruch wird uns eine Tür geöffnet in unser Herz hinein und wir erfahren viel deutlicher als sonst durch diese Aufregung in der Geschichte, was uns umtreibt, welches unsere Sehnsüchte sind, was wir so gerne einmal tun würden, was wir so gerne hätten, was nicht zu erfüllen ist, wo wir an unsere Grenzen geführt werden und was wir tatsächlich tun können. Wir können mit unserer Begrenztheit leben, weil Gott uns liebt und Gott uns annimmt. Und können doch immer wieder Schritte wagen, ausprobieren, was könnte funktionieren, was könnte so sein, dass etwas von meinen Sehnsüchten erfüllt werden kann und ich trotzdem niemandem Schaden zufüge. Weil Gott es gut mit uns machen will, weil Gott auf unserer Seite steht, weil Gott uns hilft, einander die Lasten zu tragen. Deshalb können wir diese Schritte ausprobieren. Wir werden es nicht immer richtig gut hinkriegen, mit großer Sicherheit. Wir werden möglicherweise das eine oder andere falsch machen. Ich weiß nicht genau, wann ich das nächste Mal nach Obertshausen kommen werde. Vielleicht nach meiner Pensionierung. Wir wollen es einmal sehen. Aber es gilt doch immer wieder, es auszuprobieren und zu sagen, Gott sei Dank, dass du mir jetzt hier einmal ein Fenster aufgemacht hast und dass ich was begriffen habe und dass ich was Neues gedacht habe und ausprobiert habe und es mich reicher und glücklicher und seliger macht, als ich es jemals vermutet habe. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft. Bewahre unsere Herzen, bewahre unsere Sinne in Jesus Christus, der uns heil macht. Amen.